One Impuls. Inspiration für ein selbstwirksames Leben. Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 16. Folge unseres Podcasts One Impuls. Wir sind Markus Klepper.
Das bin ich und du bist Kirsi Lindenmeier.
Genau, so machen wir das immer, Markus.
Nach 16 Folgen,
ja, ihr Lieben,
hat man ja da auch schon eine gewisse Routine.
Genau. Ihr Lieben, wir haben tatsächlich wieder nichts zu korrigieren. Wir sind schon ein wenig irritiert davon. Nein, kleiner Scherz, aber es war ja in den ersten Folgen wirklich fast in jeder Folge so, dass wir was nachzuschieben hatten. Und es scheint sich im Moment zumindest in Luft aufzulösen, was auch schön ist.
Es gibt noch eine kleine Ergänzung, aber ich habe es schon wieder vergessen, was die deutschen Worte, die sich in den englischen Sprachgebrauch gerettet haben. Da haben wir ja am Anfang gesagt, German Angst und Kindergarten. Und dann wurden noch zwei weitere Begriffe nachgereicht, Blitzkrieg. Und den anderen habe ich wieder vergessen. Und jetzt kam in der letzten Woche noch eine Nachmeldung. Aber die habe ich auch nicht auf dem Zettel. Aber das sind ja keine Korrekturen, sondern eher Auslassungen oder Ergänzungen.
Genau, ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen können damit leben, dass wir es jetzt nicht ganz präsent haben. Ja, Markus, ich hatte letztes Mal oder auch schon vorletztes Mal ja immer wieder gesagt zu dir, Mensch, lass mal was machen über Persönlichkeitsentwicklung, über Seminararbeit bezüglich Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, habt ihr das auch mal einfach so hingeknallt, muss man ja schon sagen. Und ja, es war dann im ersten Moment auch so, na Mensch, was macht man jetzt mit dem Thema? Mir war es irgendwie wichtig, das zu machen. Und jetzt hat sich aber was ganz Schönes entwickelt. Und zwar wollen wir heute darüber sprechen, was ist denn der Unterschied zwischen Seminaren über Persönlichkeitsentwicklung und einer traditionellen Psychotherapie. Wir wollen Vor- und Nachteile davon erläutern und ja, euch vielleicht auch so ein bisschen Orientierung geben in dem ganzen Dschungel von Angeboten, was vielleicht auch für euch im Moment oder zu einer bestimmten Zeit auch das Richtige sein könnte. Und bevor wir da inhaltlich einsteigen, Markus, möchte ich noch mal einen kurzen Blick auf deinen Lebensweg werfen. Du bist ja in beiden Welten sozusagen unterwegs, was ein Riesenvorteil ist jetzt auch für diese Folge. Kannst du das erläutern oder warum bist du denn überhaupt in den beiden Welten gelandet?
Ja, also ich bin jetzt ja 65 und seit Beginn meines Studiums, also seit etwa 40 Jahren, bin ich in unterschiedlicher Form in beiden Welten unterwegs. Ich habe Anfang meiner 20er Jahre aus angefangen mit einer eigenen Psychotherapie und mit auch einer Ausbildung. Ich war Ausbildungskandidat bei der Deutschen Akademie für Psychoanalyse oder bei Günther Ammann und war da auch kurz davor als Therapeut bereits arbeiten zu können. Und bin dann dort ausgestiegen, das ist eine ganz andere Geschichte, und habe in der Zeit danach und auch während meines Studiums sehr viel Erfahrung in unterschiedlichen therapeutischen Ansätzen gemacht. Ich war danach in meiner Zeit, ich war ja 12 Jahre auch Sanyasin, das darf man hier auch erwähnen, dazu stehe ich auch, weil es einfach eine wichtige Inspiration und eine wichtige Erfahrung war. Habe ich ganz viel im weitesten Sinne Arbeit aus dem Bereich der, man könnte sagen, humanistischen Psychotherapie oder Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt. Und in den 86er Jahren bin ich auf Frank Natale gestoßen, einen amerikanischen Trainer und Seminarleiter, und habe für ihn hier in Deutschland die Arbeit 10 Jahre lang aufgebaut, das TNI, The Natale Institut. Habe also dann mehr so diesen Seminarbereich kennengelernt, als Veranstalter und dann auch als Seminarleiter. Das mache ich ja auch heute noch und bin seit gut 20 Jahren auch als im psychotherapeutischen Bereich tätig. Das heißt, mein Tagesgeschäft ist Beratung und Psychotherapie. Ich habe keine Kassenzulassung, wiewohl ich die haben könnte, wenn ich sie gewollt hätte. Aber das war einfach eine Grundsatzentscheidung, dass mich nicht diesem öffentlichen Gesundheitssystem anzugliedern, damals mutig, weil ja auch dann die Frage damit verbunden ist, geht's auch privatwirtschaftlich. Heute bin ich sehr, sehr froh, dass ich diesen Weg gewählt habe. Und ich bin ja auch seit Anfang der 90er Jahre, seit 1990 mit dem The One Experience, One eine Initiation, One Next Step Training, nun mit einem Persönlichkeitsentwicklungsprogramm oder Persönlichkeitstraining hier in Deutschland sehr aktiv. Das ist so mein Herzblut, und arbeite insofern in diesen beiden Bereichen simultan. Einmal als Psychotherapeut. Ich bin formal Diplompsychologe, psychotherapeutischer Heilpraktiker, habe verschiedene psychotherapeutische Ausbildungen und eben auf der anderen Seite seit 1990, 2021, das sind jetzt über 30 Jahre auch als Seminarleiter tätig und habe von daher, glaube ich, zum einen einen ganz guten Blick auf die, wenn man so will, Szene, also was in diesem teilweise auch bunten Jahrmarkt der Eitelkeiten so angeboten wird, und auch eben eine dezidiert psychotherapeutische Erfahrung und Praxis. Und von daher, glaube ich, kann ich so die unterschiedlichen Ebenen und Welten schon recht gut vergleichen.
Ja, danke dir. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Menschen, die das hören, jetzt nicht ganz vertraut sind mit den einzelnen Werdegang oder Möglichkeiten, dass sich jetzt schon einige Fragen auftun in deinen Erzählungen, wo du überall warst, wie das überhaupt läuft. Vielleicht können wir das erstmal aufdröseln. Also wenn sich Menschen jetzt eine Psychotherapie suchen, dann hat ja in der Regel der Psychotherapeut eine gewisse Ausbildung hinter sich. Das heißt, er hat ein Psychologiestudium und dann noch eine Ausbildung, eine therapeutische Ausbildung gemacht. Genau, das wäre dann ein Psychiater, wo man auch dann gleich noch die Medikamente bekommt.
Oder ein Facharzt für Psychotherapie.
Ja, genau.
Das sind so die drei, beruflichen Zugangswege, also ein Psychologiestudium seit etwa 2000 ist ja in dem damals Psychotherapeutengesetz der Zugang der nichtärztlichen Psychotherapeuten, sprich der Psychologen, zur kassenärztlichen Vereinigung oder Abrechnung geregelt. Seitdem gibt es auch Psychotherapie auf Krankenschein bei Psychologen, die als approbierte Psychotherapeuten tätig sind. Und dann gibt es eben, das gab es schon immer, Ärzte, die eine Zusatzqualifikation als psychotherapeutischer Facharzt gemacht haben. Und das gibt es immer noch. Und dann gibt es den Bereich der psychotherapeutischen Heilpraktiker. Die brauchen nichts anderes letztlich als die staatliche Prüfung zum psychotherapeutischen Heilpraktiker. Und die sind, einige Kassen zahlen das auch, zum Teil in einem reduzierten Umfang oder mit einer Zusatzprämie. Aber die Krankenkassen zahlen das in der Regel nicht, wobei in der heutigen Zeit ja der Bedarf, die Nachfrage nach Psychotherapie viel, viel größer geworden ist als die angebotenen Plätze. Und da gibt es auch Möglichkeiten, ist aber sehr schwierig, mit Kassen zu verhandeln, dass beispielsweise auch ein nicht approbierter Psychotherapeut von der Kasse übernommen wird im individuellen Verfahren. Ich habe das noch nie erlebt, dass es funktioniert hätte. Und ich weiß auch, dass das hohe Hürden hat und theoretisch eine Möglichkeit ist, aber in der Praxis oft nicht klappt. Dann gibt es eben noch die Psychiater, die hast du gerade erwähnt.
Genau, die hätte ich jetzt noch hinterhergeschoben. Das sind eben Menschen, die ein Medizinstudium gemacht haben und sich dann im Bereich Psychiatrie ihren Facharzt machen und die auch berechtigt sind, Medikamente zu verschreiben. Das ist auch was viele Menschen oft gar nicht wissen, dass es eben bei Psychotherapeuten nicht die Möglichkeit gibt, sich Medikamente verschreiben zu lassen. Ja, und ihr merkt daran eigentlich schon, was für ein Irrgarten das ist. Und letztendlich haben wir jetzt nur die Dinge erläutert, die, sag ich mal, über den klassischen Weg auch über, ja, wie du sagst, auch über die Krankenkassen erreichbar sind. Und jetzt gibt's ja eben noch den ganzen Dschungel. Wir haben es auch mal so platt genannt, Psychomarkt. Mhm. Also sämtliche Angebote an Seminaren, an Weiterentwicklung, mit, ja, teilweise auch Versprechen, wo man mal hinschauen muss, kann das überhaupt so sein? Mhm. Und diese beiden Lösungswege, diese beiden Angebote wollen wir jetzt mal unter die Lupe nehmen und auch so ein Stück vergleichen. Markus, magst du mal starten so mit dem traditionellen psychotherapeutischen Setting? Also es kann ja sowohl in Einzel- als in Gruppentherapie stattfinden. Was sind denn da so die Vor- und Nachteile?
Ja, gerne. Natürlich jetzt, das ist keine wissenschaftliche Studie, das sollte man vielleicht an der Stelle nochmal betonen, sondern das ist aus meiner eigenen Erfahrung gewonnener subjektiver Blick auf diesen Bereich, der ja damit beginnt, dass Menschen merken, ich habe Probleme, psychische Probleme, bei denen ich Unterstützung brauche und wo hole ich mir die? Und wir sehen ja, mein Gott, die Welt wird immer komplexer. Die Herausforderungen werden gefühlt immer größer. Auch die Anzahl der psychischen Erkrankungen, ob das Depressionen sind oder Angstzustände oder Burnout-Symptomatiken, die steigen ja in einem abenteuerlichen Ausmaß. Und wenn ich jetzt als normaler Mensch irgendein Problem habe, vielleicht eine körperliche Erkrankung oder ich habe Schlafstörungen oder ich komme nicht zur Ruhe, ich kann nicht mehr gescheit arbeiten, was mache ich? Ich gehe zum Arzt in aller Regel. So. Und wenn der Arzt dann feststellt, es gibt keine manifesten organischen Ursachen dafür, dann rät er, vielleicht verordnet er, machen ja auch viele Antidepressiva, so als Sonnenbrille für die Seele, oder er verordnet, er sagt, Mensch, Psychotherapie. So, manche. Ja, und dann machen die Menschen sich auf die Suche in diesem Kontext. Und dann gibt es in der heutigen Zeit Kassen zugelassen, nach meinem Wissen, 4 psychotherapeutische Verfahren. Es gibt Verhaltenstherapie. Da geht's in allererster Linie darum, dass bestimmte Verhaltensweisen ver- oder erlernt werden. Ängste sind ein gutes Beispiel, wenn jemand Angst hat vor Prüfungen, dann kann eine Verhaltenstherapie hilfreich sein. Also in ganz klar umrissenen Settings ist auch eine Verhaltenstherapie ein gutes Verfahren, zu lernen, besser damit umzugehen. Ein anderes Verfahren wäre die Gesprächstherapie, die im Wesentlichen darauf beruht, dass der Therapeut über Empathie, über eine klientenzentrierte Aufmerksamkeit dem Klienten oder dem Patienten, bei einem traditionell psychotherapeutischen Verfahren ist ja der Klient ein Patient, weil er ist ja nominell krank, sonst würde es die Krankenkasse gar nicht bezahlen. Also der Patient in der Gesprächstherapie erlebt im Idealfall einen Therapeuten, der ihm zuhört, der zugewandt ist, der eine Atmosphäre von Empathie, von Verständnis kreiert und damit dem Menschen die Möglichkeit gibt, über sich zu sprechen und in dem über sich sprechen vielleicht zum ersten Mal auch einen Zugang zu Seiten seiner Psyche irgendwie entdeckt, die er im normalen Alltagsbetrieb nicht so erlebt. Dann gibt es die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und es gibt die Psychoanalyse, die Mutter aller Psychotherapieverfahren, ja, die die längste Tradition hat, die größte Lobby und aus meiner Sicht zu Unrecht den Ruf, die effektivste Therapieform zu sein. Es gibt Studien, die klar hinweisen darauf, dass der Kosten-Nutzen-Aspekt gerade bei der traditionellen Psychoanalyse sehr, sehr ungünstig ist. Und es gibt, soweit ich das weiß, auch immer wieder Bestrebungen, das runterzufahren. Aber es gibt natürlich auch eine ganz starke Lobby, die das zu verhindern weiß. Und der Ablauf, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie wäre sowas wie eine Psychoanalyse light. Das heißt, die Therapeuten sind psychoanalytisch geschult, haben also eine sehr hochwertige, eine sehr anspruchsvolle Form der Ausbildung absolviert. Aber sie sind in der Art und Weise, wie sie arbeiten, im Grunde frei. Sie basieren auf den Lehren der Psychoanalyse, die zurückgehen auf Sigmund Freud. Und in der traditionellen Psychoanalyse, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, ist das Behandlungskonzept im Grunde heute noch so, wie es damals war. Das heißt, man stelle sich vor, ich gehe zu einem Arzt, zu einem Zahnarzt beispielsweise, und der behandelt mich mit Methoden von 1920. Das würde kein vernünftiger Mensch machen. In der Psychoanalyse ist das heutzutage noch gängige Praxis und es widerspricht im Grunde allem, was man aus den moderneren Erforschungen, aus der Hirnforschung, aus der Neurobiologie, aus der Resilienzforschung als gesichertes Wissen weiß, nämlich, dass die Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem Patienten, dass das das ausschlaggebende Kriterium für den Erfolg der Therapie ist, wie vertrauensvoll das ist, wie gut die Chemie ist, wie sehr die Beziehung in der Lage ist, auch über diesen Aspekt vergangene schlimme Erfahrungen womöglich zu heilen. In der Psychoanalyse ist die Beziehung komplett asymmetrisch. Das heißt, in der Lehranalyse, die ich selbst erlebt habe, gibst du am Anfang der Therapiestunde deinem Therapeuten die Hand und sagst guten Tag. Dann legst du dich auf dem Sofa, schaust an die Decke, der Therapeut sitzt im Off. Du hörst ihn atmen, vielleicht sagt er ab und zu mal einen Ton. Und irgendwann kommt dann so, Herr Klepper, unsere Stunde ist um. Und dann sagst du auf Wiedersehen und gehst. Das ist sehr skurril. Aber das ist heutzutage noch die gängige Praxis. Warum erzähle ich das? Weil normalerweise, wenn du zu einem Arzt gehst und er sagt, naja, machen Sie eine Therapie und du findest einen Gesprächstherapeuten und das ist vielleicht angenehm und wohltuend, aber die Erfahrung, die viele machen, ist, naja, ich gehe dahin und ich fühle mich da vielleicht auch wohl, aber es geht nichts voran. Es verändert sich nicht genug in einem überschaubaren Zeitraum. Und dann kommt häufig als nächste Empfehlung, dann machen Sie bitte was Richtiges. Und was Richtiges ist dann die Psychoanalyse. Und ja, die wird dann halt in dem Rahmen stattfinden, den ich eben benannt habe. Also das wären so die methodischen, das wäre so ein kurzer methodischer Überblick über verschiedene Therapieformen und vielleicht nochmal der Hinweis, dass es durchaus, das ist zum einen meine eigene Erfahrung und auch also die Erfahrung, die ich auch in der Arbeit mit Menschen mache, die ja zum Teil auch traditionelle Psychotherapie gemacht haben. Es gibt auch Studien, die das belegen, dass die Methode gar nicht so entscheidend ist. Die Qualität der Beziehung ist das, was entscheidet. Und das kriege ich halt am ehesten darüber raus, wenn ich auf meine, ja, sagen wir, auf mein Bauchgefühl, auf meine Empfindungen achte und das zum Kriterium mache.
Genau, ich habe noch was hinzuzufügen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich lese es bis nächstes Mal nach, dass die systemische Therapie mittlerweile auch anerkannt ist als eigenes Therapieverfahren. Die haben da sehr lange darum gekämpft, haben es auch nicht einfach gehabt, weil sie eben keine so große Lobby haben wie die Psychoanalyse. Und also ihr hört ja raus, es ist wirklich, das will ich auch noch mal dazu sagen, es ist schon eine subjektive Einschätzung, die wir hier geben. Aber ich würde sagen, wir haben beide echt auch einige Erfahrungen gemacht. Ich kriege es ja bei meinen Jugendlichen auch mit, wie die unterschiedliche therapeutische Erfahrungen auch machen. Und ja, man muss sagen, wir sind beide kein Fan von der Psychoanalyse. Und zugleich finde ich es immer auch ganz schön, wenn ihr jetzt wirklich auf der Suche seid nach jemandem, der euch therapieren soll, zu schauen. Also viele haben auch auf ihrer Homepage stehen, wie haben sie gelernt, nach welchem Verfahren haben sie gelernt, dass ihr da vielleicht auch noch mal was drüber lest und dann, wie Markus schon sagte, auch viel nach Bauchgefühl zu entscheiden, was spricht mich denn auch an, also was ist gerade jetzt auch für meine Situation das Richtige. Und weil ich finde, das kann sich schon auch mal unterscheiden, ob man dann sich eher für einen verhaltenstherapeutischen Ansatz entscheidet oder eben einen tiefen psychologischen, das wären jetzt so unsere Empfehlungen. Und ja, entscheidend, also das weiß ich, es gibt wieder ganz aktuelle Studien jetzt, ist wirklich die Beziehung zwischen Patient, Patientin und dem Menschen, der da gegenüber sitzt. Also ja, ich glaube, das ist wirklich eine ganz wichtige Botschaft von uns. Geht dann nach eurem Bauchgefühl. Weil das ist entscheidend, ob ihr da dann auch wirklich vorankommt in der Therapie.
Es ist natürlich so ein bisschen jetzt am grünen Tisch argumentiert, Kirsi, weil in der Praxis ist es ja gerade aktuell so, dass viele schon froh sind, wenn sie überhaupt irgendwo mal einen Termin kriegen. Also ich kann ja dann, wenn ich jetzt verschiedene Möglichkeiten habe, kann ich sagen, ich gucke mir verschiedene Therapeuten an und mache meine 5 probatorischen Sitzungen, vor denen ich, also die sozusagen für beide Seiten als Test gelten, und dann entscheide ich mich. In der Praxis ist es heute häufig so, ja, ich bin ja hier auch gelistet als Psychotherapeut und ich kriege im Monat 4 bis 5 Anfragen, kann ich bei Ihnen Therapie machen? Und dann schreibe ich zurück, ich antworte den Menschen. Viele Patienten oder Klienten, die auf der Suche nach Therapie sind, sagen, ich spreche hier bei 10, 15 Therapeuten auf einen Anrufbeantworter und keiner meldet sich überhaupt. Also dieses Auswählen ist wichtig, weil ich meine, ohne eine vertrauensvolle Beziehung werde ich mich nicht öffnen. Wenn ich mich nicht öffne, dann sind die Themen und die Ebenen aus meiner Psyche, meiner Seele, um die es geht, die bleiben verborgen, und dann ist das Ganze auch von vornherein schon eher zum Scheitern verurteilt. Also da sind wir gerade aktuell auch bei Erwachsenen und besonders auch bei Jugendlichen. Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten sind noch schwieriger zu finden. Ja, also das ist im Moment eine sehr frustrierende Angelegenheit nach dem, was ich so mitkriege. Und ich habe Freunde, die als Psychotherapeuten mit Kassenzulassung arbeiten, die sagen, wir haben gar keine Wartelisten. Ja, wenn wir Wartelisten hätten, würden da 100 Leute draufstehen. Das ist echt eine schwierige Situation.
Ja, wichtig. Ja, wichtig, dass du das sagst. Ja, weil es ist wirklich so. Und es hat sich auch durch Corona leider noch mal zugespitzt. Das muss man schon auch sagen. Also bei uns hier im Umkreis sind die Kinder- und Jugendpsychiatrien voll. Ja, das ist, da gibt's keine freien Betten mehr im Moment. Das ist schon echt heftig, ja. Von daher hat man natürlich nicht immer diese Möglichkeit dann auch noch zu überlegen, zu wem gehe ich jetzt, zu wem gehe ich nicht. Vielleicht können wir hier kurz einschieben, Markus, weil ja, das hatten wir vorhin am Rande erwähnt, aber wo man in der Regel relativ überschaubar einen Termin bekommt, ist dann tatsächlich auch beim Psychiater. Das heißt, wenn es Menschen ganz schlecht geht und sie keinen Therapieplatz finden, kann das schon auch erstmal eine Möglichkeit sein, medikamentös zu unterstützen.
Das stimmt, ja.
Die meisten Psychiater empfehlen mittlerweile wirklich zusätzlich eine Psychotherapie zu machen, was ich sehr, sehr schön finde, dass sich das so entwickelt hat, dass man eben den Menschen nicht nur Medikamente gibt und dann sagt, ja, wird schon irgendwie besser werden, sondern dass in der Regel fast alle mittlerweile empfehlen, dann auch eine Psychotherapie begleitend zu machen. Magst du vielleicht kurz zu Antidepressiva und Medikamenten was sagen? Kurz oder auch lang?
Sie können hilfreich sein. Ich habe selbst in einer schweren Lebenskrise vor ungefähr 20 Jahren meinen Hausarzt, der ein Freund war von mir, gedrängt, mir ein Präparat zu verschreiben, weil ich die nächtlichen Albträume nicht mehr ertragen wollte. Und die waren dann auch ganz schnell weg. Antidepressiva sind nicht die Lösung für irgendein Problem. Aber sie können dabei unterstützen, mich in einen Zustand zu versetzen, in dem ich aktiv an der Lösung arbeiten kann. Das ist so ein bisschen, ist vielleicht jetzt nicht ganz eine zutreffende Analogie, aber wenn ich starke Schmerzen habe und sage, nein, ich nehme keine Schmerzmedikamente, weil die sind ja und so weiter. Ja, wenn es mir richtig scheiße geht auf gut Deutsch und meine Seele mit mir Achterbahn fährt, nach einer Trennung, nach einer schweren Lebenskrise, in einer Situation, wo mir gefühlt mein Leben um die Ohren fliegt, würde ich heutzutage auch, das empfehle ich auch des Öfteren, ich sage, Mensch, dann lass dir von einem Arzt ein mildes Antidepressivum verschreiben, vielleicht eines, was man auch mit Tropfen irgendwie dosieren kann, und mach es dir nicht so schwer. Und diese Sorgen, die machen ja abhängig und ich komme da nicht mehr von los und sie verändern meine Persönlichkeit und so. Das ist alles Unfug. Es kann sein, dass es eine Weile braucht, um ein Antidepressivum zu finden, was wirklich auch passt. Das ist so ein Stück natürlich einmal die Erfahrung des Arztes, des Psychiaters, der das aus seiner eigenen Empirie sagen kann, ich empfehle Ihnen das oder das. Aber maximal kann es sein, dass es ein paar Versuche braucht, bis das Richtige gefunden worden ist. Und das das wieder auszuschleichen, das ist kein Problem. Also ich finde, das gehört als Notfallmaßnahme für eine Weile durchaus auch auf einen zeitgemäßen, man spricht ja heute von dem Instrumenten- oder Werkzeugkoffer, zu einem zeitgemäßen Werkzeugkoffer dazu. Es gibt Johanniskraut und 5-HTP, ja, als Präparate, die vielleicht im Vorhinein noch benutzt werden können. Manchmal hilft auch das. Und natürlich auch all die anderen Maßnahmen, die man machen kann, um sein psychisches Immunsystem zu stärken. Da haben wir ja in der Folge über Resilienz auch einiges dazu gesagt.
Genau, noch zwei Ergänzungen. Das eine wäre wirklich, du hast es schon angedeutet, macht euch nicht so viel Sorgen über Abhängigkeit dieser Medikamente. In der Regel müssen das Ärzte wirklich betonen, wenn es Medikamente sind, die irgendwie abhängig machen. Und es kommt auch wirklich nur in akuten Situationen dazu, dass die eingesetzt werden. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und das Zweite, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, wir haben jetzt über Antidepressiva gesprochen, wenn es jetzt aber um Neuroleptika geht, das würde ich jetzt auch gar nicht lange erläutern, aber das sei noch dazu gesagt, das ist wirklich nochmal eine andere Nummer, sag ich mal, also da eine andere Hausnummer, das sind Medikamente, die dann auch bei nochmal ein bisschen heftigeren Krankheitsbildern eingesetzt werden. Also da sollte man nicht so damit rumspielen, wie wir es jetzt vielleicht dargestellt haben. Ja, Markus, also wir haben jetzt den klassischen Weg ein Stück erläutert, auch über Medikamente gesprochen. Wir haben jetzt eher über ambulante Psychotherapie gesprochen. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, sich in ein stationäres Setting zu begeben. Was würdest du zu dem Weg sagen, also einen stationären Aufenthalt?
Ich würde vielleicht gerne nochmal, bevor wir dazu kommen, Kirsi, einen Schritt zurückgehen und nochmal so ein paar Punkte, was die einzeltherapeutischen Settings anbelangt, zusammenfassen. Also es ist natürlich schon eine große Unterstützung, einen verlässlichen Rahmen von Kontinuität, von Sicherheit zu haben mit einem Fachmann, wo ich weiß, ich kann da einmal in der Woche oder einmal in 14 Tagen für 45 Minuten hingehen. Der kennt mich, der hört mir zu, der ist für mich da. Das ist in jedem Fall hilfreich. Ja. Meistens sind auch so traditionelle psychotherapeutische Verfahren jetzt nicht so unheimlich herausfordernd. Ja, so dass, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann kann man da hingehen und sagen, ja, ich gehe jetzt zu meinem Psychotherapeuten und ja, spreche mit dem, das ist jetzt keine große Hürde. Wenn die Chemie stimmt, wenn das Vertrauensverhältnis stimmt, dann ist es unabhängig nochmal von dem Ausbildungsweg oder von der Methodik auch durchaus wertvoll und unterstützend. Und ein wichtiger Benefit ist natürlich auch, sie kosten kein Geld. Sie werden von der Kasse finanziert. Auf der anderen Seite ist das halt schon auch eine sehr ritualisierte und formalisierte Form des Kontaktes, ja, der nicht unbedingt so nah dran ist an der normalen Lebensrealität. Viele sagen, ja, es ist irgendwo ein Stück langweilig oder es geht nicht wirklich in die Tiefe. Und es ist auch irgendwie, ja, es passiert zu wenig, ja, so, es ändert sich nicht viel schnell genug. Und diese 45 Minuten sind nach meinem Dafürhalten auch ein ganz ungeschicktes Format, ja. Bevor ich reingekommen bin, sind schon 10 Minuten um und dann komme ich vielleicht an ein Thema ran und dann heißt es schon wieder, oh, wir sind jetzt bald am Ende der Stunde. Und dann gibt es natürlich die Vorgaben der Kasse 25 Stunden oder wie auch immer. Bei der Psychoanalyse geht das natürlich hoch in ein paar hundert Stunden. Also das ist so ein Stück eine Einschränkung, was die Wirksamkeit anbelangt. Die man einfach sich vergegenwärtigen muss. Es kann helfen, aber in der Regel hilft es nicht wirklich sehr viel. Und das ist ja auch die Rückmeldung, die wir oft kriegen von Menschen, die sagen, ja, ich habe eine Gesprächstherapie gemacht und wie war es? Ja, war okay, hat es mich jetzt viel weitergebracht? Kann ich nicht so sagen, ja. In einem stationären Setting, was wären so die, also in der Reha-Klinik, nicht in der psychiatrischen Klinik, das sind ja meistens dann Akutfälle, wo auch die Krankheitssymptome heftiger sind. Ja, aber jetzt eine Reha-Klinik oder eine psychosomatische Klinik, da gibt es ja ganz viele mittlerweile, die natürlich alle in der heutigen Zeit auch unter dem enormen Kostendruck leiden, also Personalschlüssel, Länge, Dauer des Aufenthalts. Vor 20 Jahren konnte man unter Umständen in manchen Kliniken 12 Wochen Intensivtherapie machen. Ja, heute ist der Regelfall nach meiner Info für einen Kassenpatienten, bei Privatpatienten ist das wieder ein Stück anders, sind 4 Wochen. Vielleicht wird noch eine Woche drangehängt, ja, und der Personalschlüssel, also darunter leiden alle Einrichtungen, ähnlich auch wie Krankenhäuser, ja, an den finanziellen Vorgaben, die einfach so sind, wie sie sind. Was sie bieten im Positiven ist, sie bieten oft eine entlastende und potenziell heilende oder nährende Auszeit vom Alltag. Und das alleine tut ja schon mal gut. Zeit für mich, Zeit raus aus dem täglichen Wahnsinn, Abstand von der Familie oder von meinem Umfeld. Also alleine diese Komponente, die ist schon hilfreich und wertvoll. Ja, sie können vielfältige Impulse und Anregungen bieten. Häufig wird mit Musik, mit Tanz, mit Sport, mit kreativen Dingen, mit Malen, mit Meditation auch der Tag gefüllt. Das heißt, die Menschen erleben in der Klinik etwas, was ihnen zur Stärkung der eigenen Resilienz hilft, was sie vielleicht in ihrem Alltag nicht wahrnehmen würden oder gar nicht kennen und merken so, aha, da gibt es das und das und das und das. Das tut mir gut und das kann ich auch übertragen in mein persönliches Leben. Ja, also wenn das passt, dann kann das irgendwie auch durchaus eine wertvolle Unterstützung in einem eigenen Heilungsprozess sein. Und genau wie klassische Einzeltherapien sind die meistens kostenlos. Manchmal verlangen die Kassen irgendwie eine Zuzahlung von, je nachdem, pro Tag. Aber das ist finanziell in einem durchaus überschaubaren Rahmen. Das kann sich jeder leisten. So. Die Einschränkungen in einer stationären Psychotherapie, was man also jetzt nicht unbedingt erwarten sollte, das sage ich allen Menschen, mit denen ich arbeite, die sich vielleicht irgendwie dafür entscheiden, sich mal für 4 Wochen oder für 5 Wochen in eine stationäre Einrichtung zu begeben. Ich sage, erwarte nicht zu viel. Erwarte nicht, dass jetzt hier in dieser Zeit dein Problem grundsätzlich gelöst wird. Nur weil du jetzt in eine Klinik gehst, wie man das jetzt vielleicht in einem somatischen Bereich hat, wenn ich eine Herzerkrankung habe und ich gehe in die Klinik und werde am Herzen operiert, dann kann ich davon ausgehen, dass das Problem hinterher behoben ist. Ja, das ist als Erwartung an eine stationäre psychotherapeutische Einrichtung nicht so sehr empfehlenswert, nach meiner Erfahrung. Weil oft sind auch die therapeutischen Angebote, das heißt die einzeltherapeutischen Angebote, also ein Gespräch mit einem Psychotherapeuten, one-to-one, oder auch die gruppenpsychotherapeutischen Angebote, die sind oft sehr, sehr sparsam. Ja, vielleicht ein Gespräch mit einem Bezugstherapeuten pro Woche von 30 Minuten und dann kann es schon mal auch sein, dass der halt gerade anderweitig beschäftigt ist und das fällt aus oder wird kürzer oder so. Also da habe ich schon ganz viele Menschen erlebt, die sagen, Mensch, da war ja gar nichts. Ja, und es gab auch ganz viel Leerlauf, ganz viel Zeit, die ich selbst füllen konnte und auch musste. Ja, das ist unterschiedlich, je nachdem, wo ich bin und wie das Konzept der Klinik ist. Aber das ist eine Erfahrung, die ich öfter mache. Und was halt auch häufig ein Problem ist, dass ich den Therapeuten nicht auswählen kann. Und auch oft, ich habe das jetzt in diesem Jahr 2 Mal bei Klienten erlebt, die in einer namhaften, gut organisierten Klinik, also von einem Namen waren, die einfach an Therapeuten geraten sind, mit denen sie überhaupt nicht zurechtkamen. Und es gab faktisch keine Möglichkeit, den Therapeuten zu wechseln. Und dann bist du in der, also diese, ne, dass du nicht weißt, wer ist mein Bezugstherapeut und komme ich mit ihr oder mit ihm klar? Das weiß man auch im Vorhinein nicht. Das entscheidet sich dann, wenn ich in der Klinik bin. Ja, und was noch ein weiterer Punkt ist, den ich häufig als problematisch erlebe, entscheidend ist ja die Zeit danach. Wie geht's weiter? Wie kann ich das, was ich beispielsweise in der Klinik erfahre oder erlerne, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Wie ist der Transfer? Und der ist ganz oft nach meiner Erfahrung sehr spärlich. Dann heißt es ja, suchen sich halt einen Psychotherapeuten an ihrem Wohnort und dann bist du letzten Endes wieder in dem gleichen Dilemma wie vorher. Also beide traditionelle Ansätze, sowohl der einzeltherapeutische oder gruppentherapeutische Ansatz und auch der stationäre Ansatz, beide sind durchaus sinnvoll und wertvoll und können best case, wenn es passt, auch wirklich eine große Entlastung bringen, aber gleichzeitig sind da auch deutliche Grenzen und man soll die Erwartungen, das sind Empfehlungen, die ich immer gebe, nicht allzu hoch hängen. Und was halt viele, viele Klienten, die dann auch ja letzten Endes vielleicht bei uns dann im Training im One landen, sagen, ja, ich habe eine Psychotherapie gemacht oder ich war in der Klinik und ja, es war auch ganz okay, aber so richtig nach vorne gebracht hat mich das nicht.
Ja, genau, das ist auch meine Erfahrung. Also schon irgendwie war es gut für den Weg der meisten Menschen, ne? Das muss man jetzt schon auch mal dazu sagen. So, man lernt sicherlich immer ein Stück weit was über sich. Also im allerbesten Fall ist es dann so ein Ergebnis. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Fälle und Situationen, wo man denkt, boah, da ist auch echt richtige, na, ich will es jetzt nicht sagen, richtiger Mist passiert in der Therapie, sowas gibt's leider auch, aber ja, es macht nicht so richtig Wumms bei den meisten. Ja, das ist eigentlich so das, was du gemeint hast. Ja, ihr merkt, dass es vielleicht auch da schon ganz viele Möglichkeiten gibt und so eine Art Dschungel fast schon entsteht, wenn man auf der Suche nach Hilfe ist in dem klassischen System, Krankenkassensystem, nenne ich es jetzt einfach mal. Und was wir jetzt aber auch noch mal anschauen wollen, Markus, ist die Alternativen dazu. Also und da haben wir wirklich einen richtigen Dschungel. Das muss man einfach gleich mal vorweg schicken. Also ihr könnt ja mal selber irgendwie Schlagworte bei Google eingeben mit Persönlichkeitsentwicklung oder Selbsterfahrungsseminare. Ihr werdet wahrscheinlich überschüttet werden. Und ja, da würde ich dich jetzt mal bitten, Markus, diesen Dschungel uns ein bisschen zu erläutern und vielleicht auch zu lichten. Also, welche anderen Möglichkeiten gibt's denn überhaupt?
Es ist ja auch ein Stück ähnlich wie in einem traditionell medizinischen Bereich. Es gibt das, was man oft auch zu Unrecht, finde ich, mit so einem negativen Spin als die Schulmedizin bezeichnet, gibt es ja auch so die alternativen, ganzheitlichen Ansätze. Und so ist es halt auch hier. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit mir, mit meinen Themen, mit meinen Problemen voranzukommen, die sich eben anders darstellen als das, was wir jetzt gerade benannt haben. Und wir hatten ja in verschiedenen Folgen auch so Thema Salutogenese war eine Folge, die wir hier hatten, so die Frage, was macht mich gesund? Und ein Begriff war Selbstwirksamkeit. Das heißt, die Frage, okay, was kann ich denn tun, wenn ich andere Wege gehen will? Und der erste Schritt ist, dass ich mir bestimmte Fragen stellen soll. Ja, also nur weil ich ein Problem habe, weil ich mit meiner Beziehung nicht zurechtkomme, weil ich am Arbeitsplatz nicht zurechtkomme, weil ich mit meinem Leben nicht zurechtkomme, bedeutet das nicht automatisch, ich bin krank, ich habe eine Krankheit und muss eine Therapie machen. Vielleicht fehlt mir auch etwas ganz anderes. Vielleicht habe ich einfach bestimmte Dinge noch nicht gelernt, weil ich keine Gelegenheit dazu hatte. Vielleicht brauche ich so etwas wie einen anderen Blick, ein anderes Verständnis, eine andere Herangehensweise an mein Leben, an Strategien, mit denen ich etwas bewältige. Ich meine, wenn ich ein körperliches Symptom habe, dann gehe ich zum Arzt und sage, Herr Doktor, hier tut's weh. Und der klopft das ab und sagt, das ist dies oder das. Und dann könnte ich Ihnen die oder jene Therapie empfehlen. Ja, oder so. Wenn es um mich als Menschen geht, wenn es um mein Leben geht, ist mehr Eigeninitiative auch gefragt. Ja, das heißt, da kommt es halt dann schon auch mehr darauf an, wie bin ich bereit, mich mit mir und meinem eigenen Leben, meiner eigenen Lebensweise auseinanderzusetzen und was könnte mich dabei vielleicht unterstützen. Zwei Gedanken in dem Zusammenhang, dass Probleme, Herausforderungen oder auch Symptome, die ich erlebe, natürlich immer auch eine Chance, auch eine Herausforderung sind, Neues zu lernen. Also ganz viele Menschen, die vielleicht zunächst mal so denken, ja, weil ich immer in Beziehungen an die falschen Männer gerate. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade aktuell eine Klientin im Kopf, die mir das in unserem ersten Gespräch sagt, ja, ich gerate immer an die falschen Männer. Ja, und dann ist so der Rückschluss, ich bin vielleicht nicht liebenswert, ich bin als Frau nicht in Ordnung, ich bin's nicht wert. Wenn man dann genauer hinguckt, stellt man häufig fest, naja, sie hat noch gar nicht gelernt, was denn vielleicht die richtigen Männer sein können. Ja, sie hat sich mit dem Thema noch nie wirklich auf eine angemessene Art und Weise auseinandergesetzt. Und das ist nicht ein Ergebnis einer Erkrankung, sondern es ist ein Ausdruck einer Tatsache, dass ich bestimmte Dinge noch nicht gelernt habe. Wenn ich mit meinem Computer nicht gescheit umgehen kann, weil es vielleicht der erste ist, den ich in der Hand habe, denke ich ja auch nicht, ich bin krank, sondern ich sage, ey, wer kann mir das zeigen? Wo kann ich das lernen? So, also diesen Blick auf eigene Probleme, den würde ich grundsätzlich immer empfehlen und auch raten, wenn ich den selbst nicht habe, wo kann ich mir vielleicht Unterstützung dafür einladen durch eine entsprechende Beratung, da mit einer anderen Perspektive drauf zu gucken. So, und dann wissen wir ja auch, dass Lebenskrisen, und unser Leben besteht oft immer wieder aus einer Abfolge von krisenhaften Entwicklungen. Die Midlife Crisis in der Mitte des Lebens, so um den 40. Geburtstag, ist so etwas wie eine Standard-Lebenskrise, die jeden trifft. Manche sagen, es ist die Geburt in der Mitte des Lebens. Ja, die Zeit, wenn ich als Jugendlicher aus dem Elternhaus hinausgehe in die Welt, ist eine Übergangsphase, ist eine Lebenskrise. Ja, die Zeit, wenn ich als Rentner ins Rentenalter gehe und meine berufliche Tätigkeit zu Ende ist, ist auch so etwas wie eine krisenhafte Umbruchsphase in meinem Leben. Ja, und das sind ja immer auch Reifungsprozesse und immer auch Chancen, meine Selbstverwirklichung voranzutreiben. Und wenn ich dann darunter auch ein Stück vielleicht leide, dann heißt es nicht automatisch, ich bin krank, sondern da tut sich etwas in meiner Seele und dafür wäre es gut, einen angemessenen Rahmen zu finden, mich dabei inspirieren zu lassen, unterstützen zu lassen, mich für neue Perspektiven zu öffnen und so. Und das ist nicht unbedingt etwas, wofür ich jetzt psychotherapeutisch mich auf die Couch legen muss oder mich mit einer Diagnose behandeln lassen muss, sondern da gibt's ganz viele andere Möglichkeiten. Es gibt ja auch diesen Satz, den ich gerne nochmal an der Stelle erwähnen würde von Carl Gustav Jung, einem Schüler von Sigmund Freud, der sagte, eine erfolgreich gemeisterte Lebenskrise ist oft wertvoller als viele Monate Psychotherapie. Oder was ich erlebt habe als junger Kerl, als ich mit 21 damals in Berlin, weil eine Mitbewohnerin aus unserer Wohngemeinschaft Therapie machte und ich merkte, boah, die verändert sich. Und ich will das auch. Ich war ja auch Psychologiestudent damals. Und dann bin ich in die Sprechstunde zu Günther Ammon gegangen. Ammon war Günther Ammon. Der Spitzname, den ich ihm damals gegeben habe, war so der Hacketal der Psychoanalyse. Ja, also ein sehr revolutionärer Geist, der dann auch über Jahre mein Lehrer war. Und der guckte mich an in der Sprechstunde und sagte, was willst denn du hier? Und ich sage, ich habe Identitätsfindungsstörungen. Ich musste dem Kind ja irgendeinen Namen geben. Und dann sagt er, werd Pirat und fahr um die Welt. Und ich fand das unverschämt. Ich sage, ich will kein Pirat werden und um die Welt fahren. Ich will Psychotherapie machen. Ja. Und also, und wenn ich dann halt jetzt das irgendwie, wenn ich in diese Richtung gucke, dann bin ich natürlich mit einem Dschungel an Möglichkeiten konfrontiert, ja, der auch so ein bisschen häufig an die bunte Marketingwelt von Versprechungen und von Verheißungen und ja, sei der Held in deiner eigenen Welt und so weiter, ja, der mit Slogans häufig manchmal auch von Menschen, die vorher in der Werbebranche tätig waren oder in der, die als Betriebswirte sehr erfolgreich waren und merken, auch da kann man auch Geld mit verdienen, wenn man das ordentlich macht, und man kann da eine Menge Geld mit verdienen. Ja, wenn man das entsprechend gut aufzieht, ich möchte jetzt hier an der Stelle niemanden zu nahe treten und auch keinen Namen nennen, aber so dieser Blick als potenzieller Teilnehmer, was wird denn da mit dem Angebot möglicherweise auch verdient? Den würde ich durchaus anlegen. Also es ist ein Riesenmarkt, ja. Und die Deutschen lieben Trainings, lieben Ausbildungen. Wie viele Coaching-Ausbildungen werden heute angeboten? Transformationsausbildungen, Lebensberatungsausbildungen, Frauentraining, Männertraining, Training zum spirituellen Heiler, Tantra-Jahrestraining. Das kann einen schon erschlagen. Da gibt es viel gute Angebote. Da gibt es Menschen, die auch wirklich mit einem großen Engagement und auch mit einer angemessenen Form von eigener Berufs- und Lebenserfahrung eine solide, eine seriöse Arbeit machen. Aber es gibt halt auch ganz viel Versprechungen und werden ganz viele Erwartungen geweckt, und oft wird auch mit den Sehnsüchten oder mit der Not der Menschen einfach Geld verdient. Was in diesem Bereich nach meinem Dafürhalten niemals im Vordergrund stehen sollte. Ja, das ist ähnlich wie die Kommerzialisierung der Medizin mit all ihren Auswüchsen, die wir heute Land auf Land absehen. Auch eine Persönlichkeitsentwicklungsarbeit, die gut gemacht ist, darf Geld verdienen. Aber wenn dieser finanzielle Aspekt deutlich im Vordergrund steht, dann läuft der einzelne Mensch Gefahr, mit seinen Anliegen, mit seinen Themen, mit seiner Persönlichkeit eben nicht in dem Maße gesehen und ernst genommen zu werden, wie er es braucht und wie er es verdient. Und diese Frage, die ist ganz, ganz wichtig. Und die kann natürlich jeder, der sich orientiert, auch in einer gewissen Weise nur selbst beantworten. Ich habe kürzlich erfahren, nur als fällt mir jetzt gerade dazu ein, ein Paar-Coaching, ein Mann, der sehr präsent ist im Internet und da auch einen guten Auftritt hat, der verlangt für 45 Minuten Paar-Coaching 250 Euro. Wenn man weiß, was Paare brauchen, wenn sie in schwerer See sind, und wie wenig 45 Minuten dafür ausreichen, ist alleine diese Tatsache wäre für mich schon im Grund, Ich kenne diesen Mann nicht, ich weiß nicht, wie er arbeitet, aber alleine dieser Umstand, der wäre für mich schon ein Grund, da nochmal ganz genau hinzugucken, ob es wirklich um die Menschen geht oder um etwas anderes.
Ja, und ich finde, der Dschungel an Möglichkeiten zeigt aber auch zugleich, wie viele Menschen auch auf der Suche sind, ne? Das kam mir jetzt gerade so, wie du gesprochen hast. Also sonst würde dieser Markt, sag ich ja auch, oder diese Vermarktung gar nicht so gut laufen. Das ist ja irgendwie auch eine schöne Nachricht, dass sich viele Menschen dann doch aufmachen wollen und auf die Suche gehen wollen. Markus, ich würde auch in Anbetracht der Zeit gerne nochmal so einen Blick drauf lenken. Mal angenommen, ja, es gibt Menschen, die von dem Markt noch nicht so viel Ahnung haben oder möglicherweise auch niemand haben, der schon mal irgendwo war. Das finde ich ja auch immer eine ganz gute Referenz, wenn man jemand kennt, der schon mal irgendwo war, wo man weiß, da kann man hin, da ist es gut. Was wären denn noch mal so hilfreiche Kriterien und Fragen bei der Entscheidung, mich vielleicht in ein Angebot dieses Dschungels zu begeben?
Ja, man könnte jetzt, ich gucke auch auf die Uhr, wir sind jetzt bei Minute 56, also ne, raffen wir das vielleicht mal so ein Stück zusammen. Mal angenommen, also diese Frage, was brauche ich? Brauche ich individuelle Unterstützung und Begleitung bei persönlichen Anliegen oder geht es mehr um Inspiration, um Anregung, um neue Erfahrungen, ja, ne? Dann kann ich, wenn das mein Anliegen ist, dann kann ich auch zum Beispiel zu Tony Robbins gehen in ein Seminar mit 2500 Leuten und sagen, weißt du was, ich gönne mir das, das kostet zwar einen Haufen Kohle und der macht auch einen Haufen Kohle, wenn da 2500 Leute 2000, 3000 Euro bezahlen, kann man ja zusammenrechnen, aber das gönne ich mir jetzt. Ja, aber wenn ich wirklich merke, ich komme mit bestimmten Themen in meinem eigenen Leben nicht so gut zurecht. Ja, ich würde vielleicht auch eher dazu tendieren, mir einen Psychotherapeuten zu suchen, aber ich finde keinen oder ich möchte erst nochmal einen anderen Weg wählen. Also wenn wir das mal auf diese Gruppe eingrenzen, ja, dann wären so ein paar Hinweise vielleicht an der Stelle, die mir wichtig sind zu geben. Zum einen analog zu diesem Lehrsatz, Menschen werden krank durch Menschen und sie werden auch wieder gesund durch Menschen. Das heißt, der persönliche Beziehungsaspekt, der menschliche Kontakt, der ist auch in einem Persönlichkeitsentwicklungsprogramm eine wichtige Komponente. Also eine Frage zum Beispiel, wie groß ist die Gruppe, der ich mich da anvertraue? Ich habe mit unterschiedlich großen Gruppen in meinem Leben gearbeitet. Wir haben auch im One im Lauf der Jahre teilweise 50 Teilnehmer gehabt oder in anderen Trainings, die ich gemacht habe. Ich würde aus meiner Erfahrung sagen, eine Gruppe, die größer ist als 30 Personen, Die dient dem Bankkonto des Veranstalters, aber nicht dem individuellen Prozess des Teilnehmers. Gibt es ein Team, was diesen Prozess unterstützt? Und wie groß ist das Team? Eine Gruppe, ein Tantra-Workshop mit 60, 70 Teilnehmern und 5 Teamern, da ist schon von Anfang an klar, dass aufgrund der personellen Ausstattung für mich und für meine eigenen Themen überhaupt gar kein Raum ist. Ich kann dann halt mitmachen und wenn ich überfordert bin, wenn ich rausfalle, ja, Pech gehabt. Wie weit sind die Leiter auch als Menschen nahbar, präsent und erreichbar? Natürlich hast du als jemand, der so eine Veranstaltung leitet, immer auch eine Vorbildfunktion. Und bist du dir dessen bewusst und was für ein Vorbild gibt der Mensch ab? Ist er jemand oder sie, von dem ich gerne was lernen würde? Oder ist er eher so jemand, wo ich sage, naja, also ihn als Person, den schätze ich irgendwie nicht, der ist mir suspekt, aber das, was er macht, ist gut. Ist, wenn es um eigene innere Prozesse geht, nicht so besonders von Vorteil. Wie sehr ist er vor, währenddessen und auch nach der Veranstaltung persönlich erreichbar? Das ist das, was ich allen Menschen sage, ruf da an, wenn du Fragen hast und guck, ob du mit dem Chef, mit dem, der das leitet, auch vorneweg ein Gespräch führen kannst und ob du nicht nur auf die FAQs auf der Homepage verwiesen wirst oder ob jemand am Telefon dir irgendwelche vorgefertigten Antworten gibt. Ist der Ausbildungs- und Werdegang, den dieser Mensch irgendwie absolviert hat, ist der transparent? Was ist seine Qualifikation? Ja, ist die auch ein Stück, also eine Mindestqualifikation. Es braucht kein Psychologiestudium. Beileibe nicht. Aber aus meiner Sicht würde ich sagen, eine Mindestqualifikation sollte so etwas sein wie ein Heilpraktiker in Psychotherapie oder eine vergleichbare Ausbildung. Warum? Weil ich dort irgendwie auch lerne, Krankheiten oder Symptome zu erkennen, ja, eine Borderline-Persönlichkeit zum Beispiel, von der es ganz viele gibt. Das sind schillernde Persönlichkeiten häufig, die sind klasse, die machen eine Menge irgendwie, die ziehen eine Menge Aufmerksamkeit auf sich. Ein falsches Wort, eine falsche Intervention und es kippt. Es wäre gut, wenn ich als Leiter einer Veranstaltung schon mal was davon gehört hätte, dass es so etwas gibt und wenn ich wüsste, wo die möglichen Gefahren liegen, sowohl um den Menschen zu schützen, als auch um die Gruppe und mich selbst zu schützen. Und dann natürlich, was das Setting anbelangt, was kostet das Ganze? Was ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Wie viele Menschen nehmen daran teil? Und was bleibt am Ende übrig? Das kann man sich ja ausrechnen. Ja, wenn ich merke, ich habe hier einen Workshop, der dauert 3-4 Tage und kostet 700-800 Euro und es sind 60-70 Leute, ich muss das nur zusammenrechnen und dann weiß ich, was am Ende rauskommt. Und das sagt auch etwas aus, möglicherweise über die Zielsetzung des Veranstalters. Das muss nicht heißen, dass er schlecht ist, aber ich würde sehr empfehlen, dass man sich damit auseinandersetzt im Vorfeld. Und das lässt sich ja auch ein Stück überprüfen. Dann so das eigene Erleben. Wie sehr fühle ich mich als Mensch gesehen, abgeholt und persönlich unterstützt? Ich habe es schon benannt, gibt es die Möglichkeit zum Vorgespräch, zu einem persönlichen Vorgespräch, zu einer persönlichen Kontaktaufnahme oder um ein Kennenlernen. Und wie geht's mir dabei? Habe ich das Gefühl, da ist jemand, der will mich in irgendeiner Form in sein Programm irgendwie akquirieren oder geht der auf mich ein? Spüre ich so etwas wie ein aufrichtiges Interesse an mir? Ich habe vor vielen Jahren die letzte längere Ausbildung, die ich gemacht habe, am ersten Tag bei dem ersten Seminar stand der Leiter der Ausbildung an der Tür und begrüßte jeden per Handschlag. Hallo, Markus, ne, so. Und ich dachte, wow, super, hier geht's um mich. Die Ausbildung dauerte 3,5 Jahre. Es war das einzige Mal, dass ich mit ihm persönlich Kontakt hatte, dachte, am Arsch. Es erweckte so einen vertrauten Eindruck und auch, dass er Interesse hat, mich kennenzulernen und so. Und das war der Teaser am Anfang. Und danach hielt er vorne seine Vorträge, die klasse waren, nichts da, aber ich fühlte mich in dem ganzen Rahmen. Ich habe viel gelernt, habe viel mitgenommen, aber persönlich gesehen und aufgehoben fühlte ich mich überhaupt nicht. Und das ist ja auch eine wichtige Geschichte, wenn ich das Vertrauen nicht erlebe als Mensch, dann ist der Rahmen auch nicht sicher. Und wenn der Rahmen nicht sicher ist, dann bleibt er zumindest unterhalb der Möglichkeiten, die es geben würde. Ja, und dann vielleicht noch so.
Naja, ich würde, ich kurz unterbreche, ich würde noch ein Stück weitergehen und sagen, es im dümmsten Fall passieren dann auch nicht so schöne Dinge. Also es, ne, das eine ist, im blödsten Fall entsteht keine Heilung dadurch, weil ich irgendwie nicht aufmachen kann, mich nicht fallen lassen kann. Aber im aller schlechtesten Fall entstehen neue Traumata. Das muss man ja schon auch mal ganz klar so sagen.
Absolut. Ja, und es gibt häufig in der Szene Anbieter, die auf der einen Seite was so die, also die knackige Programme auflegen und das auch bewerben. Manche Männertrainings, die es so gibt, da hast du das Gefühl, du bewirbst dich für einen Kurs in einer West Point Academy. Die Sprache und so. Und das hat natürlich, das hat auch eine Faszination. Da geht echt die Post ab. Wenn aber gleichzeitig nicht irgendwie auch das aufgefangen werden kann. Und die Männer, die dann, oder auch in einem anderen Kontext, ja, ich habe, die dann halt vielleicht irgendwie mit einer Psychose reagieren und in die Klinik eingeliefert werden, dadurch, weil sie eben nicht genügend aufgefangen werden, diese Gefahr, die ist durchaus real und die passiert auch und die muss nicht passieren. Das ist in meinem Dafürhalten fast immer ein Ergebnis eines Settings, was nicht menschenzentriert ist, sondern gewinnorientiert. Und das zu prüfen im Vorwege halte ich für ganz, ganz essentiell. Es sei denn, ich sage, ich bin belastbar, ich kann mich auf irgendwie Experimente und Abenteuer einlassen, was kostet die Welt, dann ist das egal. Aber wenn ich merke, nein, ich bin nicht so sehr belastbar, ich bin wackelig, ich brauche eigentlich etwas, wo ich auch ein Stück an der Hand genommen werde und das ist sehr oft der Fall, dann aufgepasst. Ja, und vielleicht noch ein letzter Punkt, dann ja, ist so die Frage der Nachhaltigkeit. Ja, also jeder Kurs, jede Ausbildung geht irgendwann einmal zu Ende. Ich sag bei uns etwa in dem One Next Step Training, zu dem wir ja dann auch nochmal in einer neuen Folge etwas detaillierter kommen. Ich sage am Anfang und immer wieder, alles, was wir in diesen 9 Tagen machen, ist Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist das, was passiert, wenn du von hier gehst. Und wir lassen dich dabei nicht alleine. Wir bieten eine Fülle von Möglichkeiten an dich bei dem Transfer, bei der Umsetzung dessen in deinem Leben danach zu unterstützen. Und das ist, je knackiger das Angebot ist, umso wichtiger ist es, was passiert in der Zeit danach. Eine wichtige Frage, die man auch im Vorfeld klären kann. Was ist da so euer Konzept? Gibt es Möglichkeiten? Wir nehmen das jetzt hier gerade auf am 4. Dezember und überall wird hier von Booster-Impfung geredet. Ich bin heute geboostert worden, hurra! Gibt es Möglichkeiten der Auffrischung? Gibt es Möglichkeiten, das, was ich irgendwie in dem Kurs erlebt habe, zu vernünftigen Konditionen nochmal aufzufrischen, vielleicht ein Jahr danach oder so, damit es noch besser verankert wird in der eigenen Persönlichkeit, in der eigenen Psyche. Und letzter Punkt, wenn ich mich in einem Kurs, in einem Seminar aufgehoben fühle und einer guten Adresse fühle und merke, da kommen Themen hoch, die vielleicht jetzt hier in diesem Programm nicht alle bearbeitet werden. Gibt es die Möglichkeit, mit dem Leiter oder mit Menschen aus dem Team im Anschluss one-to-one zu arbeiten? Und sozusagen den Kurs vielleicht zu nutzen als Einstieg und dann zu wissen, ich muss jetzt nicht irgendwo anders hingehen, weil die Karawane weitergezogen ist, sondern ich kann mit den Menschen, die ich kennengelernt habe, denen ich vertraue, auch noch im Nachgang persönlich weiterarbeiten. Das wären so Kriterien, die ich für wichtig finde, um die Frage, ist ein Seminar, ist ein Trainingskonzept dann hilfreich für mich oder könnte das hilfreich sein, wenn ich merke, ich will nicht nur irgendwas Neues erleben, sondern ich möchte auch an bestimmten Themen, Anliegen und Fragestellungen, wo ich vielleicht im ersten Schritt sagen würde, ich mache eine Psychotherapie, auf einem anderen Weg weiterkommen. Und es gibt ja auch durchaus in der heutigen Zeit viele Psychotherapeuten, die, wenn jetzt ein Patient kommt und sagt, Mensch, ich habe da noch was anderes, das würde ich gerne machen, wie finden Sie das, die da durchaus aufgeschlossen sind und nicht sagen, nein, ist gefährlich, sondern sagen, ja, wenn Sie das machen wollen, dann machen Sie das. Als Ergänzung.
Ja, super. Also das eigentlich hast du schon gesagt, ich will es aber trotzdem nochmal wiederholen, weil ich das so, so wichtig finde. Ne, das eine ist so, wenn ihr für euch selber merkt, boah, da sind jetzt gar nicht so Riesenthemen in mir offen und ich habe einfach Bock auf was Neues, dann kann man ja auch letztendlich sagen, dann sucht euch was euch anspricht und probiert es einfach aus. Aber ich finde eben in dem Moment, wo es wirklich darum geht, auch ja so ein Stück innere Verletzung zu zeigen und das Herz wirklich aufzumachen, finde ich die Dinge, die du beschrieben hast, einfach so, so wichtig, weil ja, ihr merkt es vielleicht. Also es ist echt nochmal so ein ja so ein Appell, auch passt da echt auf euch auf, genau. Wem ihr euch da hingebt und wem ihr euch anvertraut, wenn es um heikle Themen geht. Das finde ich einfach nochmal ganz, ganz wichtig.
Aufgepasst.
Und ich würde sogar noch eins. Ja, genau. Und ich würde sogar noch eins mit dazu nehmen, wenn ihr wirklich in akuter Not seid, dann finde ich das auch einfach der falsche Weg. Also ich glaube, dann ist es auch einfach erstmal besser zu sagen, ich hole mir vor Ort relativ schnell eine Hilfe, vielleicht auch medikamentöse Hilfe. Also wir sprechen hier nicht von Situationen, in denen Menschen hochsuizidal sind oder in der Psychose schon vorab sind. Also ich finde, das ist einfach auch der falsche Weg, sich dann noch in so einen Dschungel zu wagen. Ja, das war mir jetzt noch ein Anliegen so am Ende.
Und man kann das ja auch, also das, ich hab das ja auch des Öfteren erlebt, dass Menschen, die in heiklen persönlichen Zuständen sind, denen beispielsweise das One empfohlen worden ist, dass die vorher anrufen und sagen, Mensch, mir geht so und so und ich habe den und den Background und wäre das was für mich? Und dann klärt man das in einem persönlichen Gespräch und dann empfehle ich entweder das zu machen oder sage, Mensch, also an ihrer oder an deiner Stelle würde ich jetzt erstmal noch ein paar andere Dinge machen. Ja, also das sollte man vorher, wenn ich mir nicht sicher bin, ob das nicht zu viel ist, ob das nicht zu belastend ist, dann sollte ich das vorher klären und seriöse Anbieter, die bieten das auch an und die versuchen auch nicht, dich auf Teufel komm raus für ihr Programm zu akquirieren, sondern die sagen im Zweifelsfall auch, ist vielleicht im Moment nicht das Richtige. Auch daran kann man schon die Haltung und auch ein Stück die Qualität eines solchen Angebotes überprüfen.
Ja, Markus, ich danke dir. Wir kommen zum Ende. Du hattest schon angedeutet, dass wir in der nächsten Folge, die aktuelle Planung ist, dass es eine Neujahrs-Silvester-Folge geben wird. Mal schauen, was noch weiter passiert mit Corona. Das kann man ja immer nicht so genau sagen. Und in der Folge, also in der nächsten Folge, würden wir euch dann tatsächlich exemplarisch auch nochmal das One Next Step Training vorstellen wollen, weil ja, wir sind da ja auch so ein Stück danach gefragt worden. Also es können ja auch nicht alle Hörer und Hörerinnen immer verstehen, was darunter gemeint ist. Und es passt einfach zu der Folge von heute, dass wir eben natürlich auch unser eigenes Seminar dann exemplarisch nochmal vorstellen, anhand dessen, was wir heute schon so an dem Persönlichkeitsentwicklungsdschungel ein bisschen erläutert haben.
Genau. So viel Aufmerksamkeit in eigener Sache sollte uns dann auch gestattet sein. Ja. Und es geht nicht darum, jetzt hier die Werbetrommel zu rühren, sondern zu informieren, was dort zu erwarten ist und was vielleicht auch nicht. Ja. Ich habe noch einen Hinweis in meinem Buch Leben verstehen, gibt es in dem Kapitel über Werte, gibt es so etwas, habe ich ein persönliches Schlusswort verfasst, wo ich auf 3-4 Seiten Werte benenne, die aus meiner Erfahrung in der Arbeit mit Menschen wichtig sind. Und das legen wir als PDF in die Shownotes.
Super. Auch nochmal ein Stück Orientierung für euch, wenn ihr mögt. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen einfach alles Gute, bleibt gesund. Ich glaube, das ist so im Moment das Wichtigste. Und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen, auf euer Feedback. Wenn ihr Bock habt, abonniert uns. Ich übernehme dieses Mal den Part, Markus. Ich habe es nicht vergessen. Und ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, auch von mir. Vielen Dank. Es war jetzt eine lange Folge. Ja, sind ja auch wichtige Themen. Und danke fürs Zuhören. Danke an dich, Kirsi. Es hat wieder mal großen Spaß gemacht. Und an alle, die uns jetzt hören da draußen. Klar, wir haben im Moment echt eine heftige Zeit. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Haltet zusammen. Ich würde gerne auch nochmal an der Stelle Lanze dafür brechen, dass es gut ist, sowohl persönlich als auch darüber hinaus, sich mit dem Thema Impfung vielleicht nochmal auseinanderzusetzen, wer sich damit bis jetzt noch nicht so auseinandergesetzt hat. Und wir haben ja auch in den vergangenen Folgen, gerade in der Folge über Resilienz, einiges benannt, was vielleicht hilfreich sein könnte, wenn ich merke, mir geht's gerade echt an die Substanz und was könnte ich selbst vielleicht dazu beitragen, um besser durch diese schwierige Zeit zu kommen. Bleibt schön gesund, frohe Weihnachten und wenn alles so klappt, wie wir das uns vorstellen, dann melden wir uns zum Ende des Jahres mit einem Special über mein Herzensprojekt, was du ja auch gut kennst, Kirsi. Wir sehen das One Next Step Training. Ciao, ihr Lieben.
Tschüss.